Ich liebe Jesus. Ich glaube, dass Jesus völlig Gott ist. Ich glaube, dass eine intakte Beziehung zu Jesus die Voraussetzung dafür ist, ein gelingendes Leben führen zu können. Ich glaube, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist und dass alle anderen Glaubensrichtungen und Religionen Irrwege sind. Ich glaube, dass Gebet wirkmächtig ist. Ich glaube, dass Gebet was bringt. Und ich glaube, dass das ach so alte Buch, die Bibel, mir heute noch was zu sagen hat. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der heute noch redet, zu mir in mein Leben, der handelt, der Wunder tut, den ich erleben, den ich erfahren kann. Und ich glaube, dass dieser Gott einen Anspruch an mein Leben hat, dass er etwas von mir will. Christsein bedeutet nicht, ab und zu mal in die Kirche zu gehen und ein moralisch gutes Leben zu führen, sondern Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen, ihm zu gehören. Gott will mich mit Haut und Haaren. Halbes Christsein kann es nicht geben. Christsein bedeutet, alles auf diese eine Karte Jesus zu setzen, ihm zu gehören. Überhaupt kein Problem, oder? Total easy, zu seinem Glauben zu stehen, voll einfach so von Jesus zu reden. Habe ich euch ja gerade bewiesen, ist gar kein Problem. Solange man im richtigen Kontext ist, solange man in der Gemeinde ist, dann geht das. Aber stell dir mal vor, du würdest diese Worte jetzt in deinem Fußballverein sagen, nach dem Spiel in der Kabine oder auf der Arbeit. Beim Mittagessen in der Kantine vor versammelten Kollegen oder in deiner Familie, die nicht an Jesus glaubt, bei Oma Ernas 80. Geburtstag an der Kaffeetafel oder. Auf einmal gar nicht so easy, sondern richtig, richtig hart, richtig herausfordernd. Mutig von seinem Glauben zu reden, ist in den allermeisten Fällen richtig schwer. Und das hat, glaube ich, zwei Gründe haben. Das eine ist die Angst, dass wir unser Gesicht verlieren. Angst davor, dass der andere mich nicht mehr mag, dass ich Nachteile habe, weil ich an meinem Glauben festhalte, dass ich dazu stehe, dass ich ja vielleicht vom anderen geschnitten werde, wenn ich dazu stehe, was ich glaube. Das klingt jetzt total ungeistlich, wenn man Angst vor anderen hat. Aber ich glaube, es ist normal. Jeder kennt das. Ich auch. Es gibt Situationen, da habe ich Angst, zu meinem Glauben zu stehen. Und die zweite Möglichkeit ist einfach eine gewisse Unfähigkeit. Da hat man einen Knoten in der Zunge, wenn man doch was sagen möchte. Da fehlen einem die Worte. Da wird man in Diskussionen platt geredet. Der andere scheint immer die besseren Argumente zu haben. Oder schwupps, und schon ist die vermeintlich gute Gelegenheit schon wieder vorbei. Wir wollen diesen beiden Problemen Abhilfe schaffen. Mit unserer neuen Predigtreihe. Vollmutig aus dem Glauben kein Geheimnis machen. Darum soll es in den nächsten 3-4 Wochen hier in der Gemeinde gehen. Wie kann es funktionieren, ja, diese beiden Probleme, die wir da haben können, aus dem Weg zu räumen? Das wollen wir durch die Predigtreihe hier in den Gottesdiensten tun, aber das wollen wir auch ganz praktisch in dem Seminartag mit Frieda Trommer nächsten Samstag ausprobieren und lernen. Und wir starten heute mit einer Predigt, die Frage nach dem Warum beantworten soll. Weil bevor es um das Wie geht, müssen wir doch erstmal klären, warum wir das überhaupt auf uns nehmen sollten, von Jesus zu reden, mutig zu unserem Glauben zu stehen, aus unserem Glauben kein Geheimnis zu machen. Warum also sollten wir das tun? Warum sollten wir von Jesus weitererzählen? Und dazu habe ich einen Text aus dem Johannesevangelium mitgebracht, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Ich lese euch aus Johannes 20 die Verse 19 bis 23 vor. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Was wir gerade gehört haben, ist der Missionsbefehl. Das ist einer der zentralen Texte im Neuen Testament und der ist so wichtig, dass alle vier Evangelien den haben, in leicht veränderten Formen, und die Apostelgeschichte direkt nochmal. Das scheint so zentral, so wichtig zu sein, dass man das nicht oft genug wiederholen kann. Das ist die Grundlage für das, was wir in den nächsten Wochen uns hier genauer angucken wollen. Und wir haben es eben in der Anmoderation schon gehört. Es geht nicht darum, dass wir für irgendetwas besonders befähigt wären, besonders geschickt, besonders begabt, dass wir besonders toll reden könnten, besonders starke Fähigkeiten entwickeln können. Das würde das Thema ja auch hergeben. Sondern es geht darum, dass wir gesendet sind, dass wir beauftragt sind. Und das ist es, worum es heute geht. Und überraschenderweise habe ich dafür drei Punkte dabei. Wir gucken erstmal, wer uns denn eigentlich sendet. Dann gucken wir, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat, der uns zu was befähigt. Und abschließend gucken wir uns diese Sendung, die Jesus uns aufträgt, mal etwas genauer an. Das erste ist also, wer schickt uns eigentlich? Wer ist es denn, der uns hier beauftragt? Wir erleben hier in unserem Text heute, dass bei den Jüngern ein Rollenwechsel passiert. Bei den Jüngern, die werden aus Jüngern, werden hier Apostel. Das klingt jetzt erstmal total trivial, als wäre es dasselbe Wort für, oder ein anderes Wort für dieselbe Sache. Es geht hier aber darum, dass hier zwei kulturelle Konzepte dahinter stecken und ein echter Wechsel passiert. Das erste Konzept ist das der Jünger. Schüler könnte man auch sagen. Und das war damals völlig normal. Ein Rabbi hat sich junge Männer berufen, die ihm hinterhergedackelt sind, die ihm nachgefolgt sind, die er in die Schule genommen hat. Und dann haben die 3 Jahre von ihm gelernt, haben sich seine Predigten angehört, haben mit ihm diskutiert und nach dieser Ausbildung sind sie zurückgegangen in ihre Heimat, sind teilweise selber Rabbinen geworden oder haben gute Rollen in den örtlichen Synagogen gespielt und haben von dieser 3-, 4-, 2-jährigen Ausbildung profitiert. Das ist das eine Konzept. Das waren die Jünger bisher. Sie sind einem Rabbi hinterhergelaufen. Einem besonderen Rabbi, aber das kannten die Leute. Und hier werden sie auf einmal zu Gesandten. Und wenn man das übersetzt, heißt das einfach nur Apostel. Und das war auch ein Konzept, das es damals gab. Es gab keine E-Mails, es gab ganz wenig Briefe und so hat man eben Menschen verschickt, die im Auftrag eines Herrn irgendwo hingegangen sind und dann für diesen Herrn gehandelt und gesprochen haben. Und das ist ganz wichtig, wenn ein Gesandter, ein Apostel aufgetreten ist, dann ist der mit derselben Autorität, Verantwortung und Macht aufgetreten, als wäre der Herr, der Sender, selber anwesend. Was der gesagt hat, war genauso gültig, als wenn sein Herr es gesagt hat. Da lag eine unglaubliche Autorität, aber natürlich auch eine riesengroße Verantwortung mit drin. Und dieses Konzept des Apostels gibt es auch heute noch, auch wenn wir es nicht mehr so nennen, nämlich im diplomatischen Dienst. Und da gab es gerade in der letzten Zeit eine ganz witzige Geschichte, nämlich eine diplomatische Spannung zwischen Belgien und Südkorea. In Südkorea ist nämlich der Frau des belgischen Botschafters was passiert. Die hat sich beim Einkaufen über eine Verkäuferin so geärgert, dass sie sie geohrfeigt hat. Und das ist schon an sich in einem asiatischen Land eine starke Nummer. Aber da sie die Frau des Botschafters war, war das eigentlich gleichbedeutend mit, der belgische Staat hat diese Frau ins Gesicht geschlagen. Und das geht überhaupt nicht. Es gab eine offizielle Entschuldigung der belgischen Regierung. Der Botschafter wurde abberufen, nach Hause geholt. Der hat dieses Land nie mehr betreten, weil diese Frau im Namen des Staates so eine schlimme Sache gemacht hat. Also dieses Konzept gibt es bei uns heute auch noch. Und das finden wir in unserem Text. Aus Schülern werden Gesandte. Und das verändert alles, denn das ändert nicht nur bei den Jüngern damals was, sondern auch bei uns. Denn diese Veränderung, die gilt sowohl für die Jünger als auch für ihre Nachfolger bis hin zu uns. Jesus will keine Schüler. Jesus will keine Fans. Jesus will Gesandte. Er will Apostel, er will Nachfolger haben. Und damit wächst auch die Verantwortung und die Autorität, die wir haben, unermesslich. Ich habe am Anfang gesagt, Christsein bedeutet nicht moralisch nett zu leben. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir seine Gesandten. Wir reden und leben in seiner Autorität und ja, in seiner Verantwortung. Und das bringt echt was mit sich. Und darum ist es so wichtig zu wissen, wer uns denn sendet, in wessen Namen wir denn sprechen und handeln. Und so ist es auch hier im Text. Die Jünger müssen das erstmal kapieren, mit wem sie es hier zu tun haben. Wir sind am Auferstehungstag, am ersten Tag, nicht nach der Auferstehung, sondern an dem Tag, wo Jesus auferstanden ist. Die Frauen haben ihn am Grab gesehen und das, was wir hier gerade gehört haben, ist die erste Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Und sie lernen Jesus hier nochmal vollkommen neu kennen. Die haben vorher schon geahnt, da ist was anderes mit diesem Rabbi. Das ist kein normaler Rabbi. Aber hier kriegen sie nochmal einen ganz neuen Eindruck. Sie lernen diesen Jesus kennen als den wahren Gott. Denn ein Mensch steht nicht einfach so von den Toten wieder auf. Das kann nur Gott. Ein Mensch erscheint nicht einfach so in einem verschlossenen Raum. Ein Mensch kann niemandem dazu befähigen, Sünden zu vergeben. Und hier wird den Jüngern klar und uns, Gott selbst sendet die Jünger und Gott selbst sendet uns. Die Jünger lernen ganz neu, Jesus ist der Schöpfer. Diese etwas komische Geste, auf die komme ich nachher nochmal, wo er die Jünger anhaucht, anpustet. Das kommt uns komisch vor, aber bei den Jüngern damals hat da 1. Mose 2 ganz stark mit reingespielt. Ja, Gott bei der Schöpfung pustet dem unbelebten Menschen seinen Atem ein und dann erst wird der Mensch lebendig. Was wir hier erleben, ist eine Erfüllung aus Johannes 3, wo Jesus sagt, hey, wer mir nachfolgen will, der muss von Neuem geboren werden. Und was Jesus hier tut ist, er bläst ihnen den Lebensodem ein und macht die Jünger zu neuen Menschen. Er führt sie ins neue Leben. Und das werden die Jünger mit dieser Geste verstanden haben. Und sie merken auf einmal, oh, wir haben es hier mit dem Schöpfer der Welt zu tun. Und sie lernen Jesus hier als Worteinhalter kennen. Er hat von seiner Auferstehung geredet. Und er hat es wirklich getan. Er hat sein Wort gehalten. Er hat gesagt, dass er den Tröster schicken wird in Johannes 14, in Johannes 17. Und jetzt sagt er es wieder und tut es. Jesus hält sein Wort. Seine Versprechungen sind keine leeren Worte, sondern Jesu Versprechungen sind substanzvoll. Sie gelten uns und er macht sie wahr. Ganzer Gott, Schöpfer, Sündenvergeber, Worteinhalter. Der ist es, der uns sendet. Wie oft vergessen wir das? Wie oft vergessen wir, mit wem wir es zu tun haben und wer uns auf unsere Aufgabe schickt? Ich habe ganz oft meinen Auftrag im Blick. Ich gucke mir an und sage, oh, ich möchte doch, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Ich möchte doch meinen Glauben einladend weitergeben. Ich will doch, dass die Menschen das Tolle, was ich erlebt habe, auch erleben. Und stehe davor wie ein Ochs vorm Berg, weil ich das Gefühl habe, ich pack das doch nicht. Ich kann das doch nicht. Und ich mache so viel falsch. Und ich vergesse, wer mich sendet. Mein Worteinhalter, mein Sündenvergeber. Mein Herr und mein Gott sendet mich. Und mit dieser Sendung geht ja auch noch die Befähigung einher. Das ist nämlich das, was wir uns jetzt im zweiten Schritt angucken. Wenn dieser Gott uns sendet, dann ist es er auch, der uns befähigt auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dieser Vers im Text, Vers 22, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ich finde den extrem seltsam. Jesus pustet die Jünger an. Die Geste an sich finde ich schon schräg. Aber ich habe auch noch ein Verständnisproblem damit gehabt, weil irgendwie ergibt sich da ein Widerspruch. Wie passt denn das, was da steht, zur Apostelgeschichte 2? Wann wird der Heilige Geist ausgegossen? Wann feiern wir das nochmal? Ach ja, an Pfingsten. Aber wir sind doch jetzt an Ostern. Wir sind am Ostersonntag. Und jetzt sagt Jesus hier, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wie ist das dann mit später? Wie wäre es denn schön, wenn es jetzt weitergehen würde? Die Jünger haben sich da verbarrikadiert in diesem Raum. Trauen sich nicht raus, weil sie Angst haben, ja zu Recht, wie wir später in der Apostelgeschichte merken. Die führenden Juden wollten denen wirklich ans Leder. Aber sie trauen sich nicht raus. Petrus hat seinen Herrn verraten. Und es wäre doch so cool, wenn Jesus jetzt sagt, nehmt hin den Heiligen Geist und wupp, alle Ängste sind weg, alles ist super, Türen auf, rausgehen, Spitze. Wenn wir uns vor allem angucken, wie Lukas die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten schildert, merken wir, das ist leider nicht passiert. Die Jünger werden froh, das steht im Text. aber mehr passiert leider noch nicht. Sie bleiben beieinander. Sie trauen sich nicht, die Türen aufzumachen. Sie werden nicht zu feurigen Evangelisten. Das Ganze wird noch überhaupt keine Bewegung in irgendeine Richtung. Das passiert erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Ha, aber sie sind doch gerade eben schon angehaucht worden. Widerspruch? Was wir hier finden, ist, dass Jesus eine prophetische Zeichenhandlung tut. Er sagt, nehmt hin, in dieser Form, das wird sich bald erfüllen. Auch wenn es das jetzt noch nicht tut. Der Heilige Geist kommt an Pfingsten, da wird es berichtet. Aber Jesus sichert seinen Jüngern diesen Heiligen Geist hier nochmal ganz deutlich zu. Und diese Geste, das habe ich gerade eben schon gesagt, ist für uns vielleicht seltsam, aber für die Jünger muss sie voll aufgeladen gewesen sein mit Symbolik. 1. Mose 2 habe ich eben schon erwähnt, aber da schwingt noch mehr mit, nämlich Hesekiel 37. Das ist eine echt gruselige Geschichte, dass sowas in der Bibel steht, vermutet man nicht, lohnt sich mal nachzulesen. Da geht es um ein Totenfeld, wo lauter verweste Leichen rumliegen, verblichene Knochen. Und der Prophet Hesekiel wird dahin geführt und sieht das in einer Vision. Und auf einmal fangen sich diese Knochen an zu bewegen und wieder zusammenzusetzen. Und es wachsen Muskeln und es wachsen Sehnen darüber, am Schluss nochmal Haut. Und trotzdem bleiben das tote Körper, die dann da auf diesem Schlachtfeld liegen. Und dann kommt Gottes Geist und belebt diese toten Körper und die Toten werden lebendig. Und nicht zu irgendwelchen Zombies, sondern die kommen richtig zurück ins echte Leben. Hesekiel 37 ist ein Bild für das geistlich tote Israel, was Gott im Exil wieder neu beleben möchte. Und das kannten die Jünger. Und Jesus sagt hier, nehmt hin den Heiligen Geist, haucht sie an und für die rattert das mit. Da kommt neues Leben. Aus geistlich toten Menschen werden feurige Nachfolger. Aus Leuten, die gerade eben noch ihren Herrn und Heiland verleugnet haben, werden Leute, die fröhlich vor den Hohen Rat ziehen und sich verprügeln und einsperren lassen für ihren Glauben. Das bewirkt der Heilige Geist. Und das ist so wichtig. Ohne den Heiligen Geist wären die Jünger vollkommen aufgeschmissen. Und das sind die Jünger. Das sind die Männer, die Jesus ausgewählt hat. Das sind die Männer, die 3 Jahre mit Jesus durch die Gegend gezogen sind. Und sogar diese Helden bringen nichts zustande ohne den Heiligen Geist. Wer bist du, dass du glaubst, dass du das alleine schaffen könntest? Ohne den Heiligen Geist bin ich, bist du, sind wir alle miteinander aufgeschmissen. Nur durch ihn können wir das Ganze schaffen. Und das Coole ist, du hast den Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr ist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Dann hat Gott ihn dir gegeben und dann steht dir diese Kraftquelle zur Verfügung. Und wie dämlich wäre es, jetzt zu sagen, ach ja, ich habe einen Heiligen Geist, aber ich mach's mal alleine, vielleicht kriege ich es ja auch so hin. Blödsinn. Wenn Gott uns diesen Heiligen Geist gibt, wenn er selbst in uns wohnt, dann sollten wir aus dieser Kraftquelle unsere Sendung auch wirklich angehen. Und ich könnte hier jetzt ewig darüber reden, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Aber ich schlag mal nur drei Schlaglichter. In Matthäus 10 sagt Jesus, wenn sie euch vor die Synagogen ziehen, wenn sie euch für euren Glauben verfolgen, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch diese Worte geben. Wenn wir in Bedrängnis geraten, wenn wir Angst haben, weil wir zu unserem Glauben stehen sollen, sagt Jesus, bleib locker, schreib dir vorher keine Predigt auf. Der Heilige Geist wird dir die Worte ins Herz geben und du wirst die richtigen Worte finden. Paulus sagt in Römer 8, dass der Heilige Geist uns mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott vertritt. Wenn uns die Worte fehlen, für Menschen zu beten, vielleicht auch die Kraft fehlt, für Menschen zu beten, die uns am Herzen liegen, dann ist da der Heilige Geist, der unser Gebet zu Gott transportiert, in unaussprechlichem Seufzen. Ich liebe diese Formulierung. Ja, Worte, die ich nicht aussprechen kann. Der Heilige Geist übersetzt sie für mich und bringt sie vor Gott, meine Gebete. Oder von meinem Glauben kann ich nicht nur reden mit Worten, vor allem mit Taten. Die Früchte des Geistes, Galater 5, die ganzen schönen Sachen da. Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, Barmherzigkeit. All diese Sachen wachsen, weil der Heilige Geist in mir lebt, weil ich an Jesus dran bin und verändern mein Leben und verändern die Menschen um mich herum, weil der Heilige Geist mir aus den Ohren rauskommt sozusagen. Wie cool. Einfach nur, weil ich an Jesus dran bin. Also, Jesus sendet uns. Der Heilige Geist befähigt uns. Bleibt nur noch eine Frage zum Abschluss. Ja, wozu sind wir denn jetzt gesandt? Was ist denn jetzt unser Job? Unser Text hat hier eine ganz große Gefahr. Wir finden hier eine Kette. Da steht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also der Vater sendet Jesus, Jesus sendet uns. In der gleichen Art. Um zu gucken, was wir tun sollen, müssen wir also schauen, wozu Gott Jesus geschickt hat. Jetzt könnten wir das gesamte Neue Testament durchackern und schauen, was hat Jesus alles gemacht. Und dann picken wir uns die Rosinen raus, die uns am besten gefallen und nehmen die mal als den Maßstab für unser Handeln. Das wäre super. Aber Jesus setzt hier in unserem Text eine Marke. Der verknüpft diese Sendung mit einem Thema. Er sagt, ich sende euch. Er haucht sie an. Und dann sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus verknüpft die Sendung mit dem Vergeben von Schuld. Das ist das Thema des Textes, das Jesus vorgibt. Darum geht es bei unserer Sendung. Und ich muss euch sagen, das verstört mich, dieser Vers. Weil das ist mir ein bisschen zu viel Macht. Wem ich die Sünden vergebe, dem sind sie vergeben. Und wem ich sie nicht vergebe, dem sind sie nicht vergeben. Das heißt, ich habe die Macht zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und ganz ehrlich, die Macht will ich nicht. Oder steht das nicht da? Wir müssen uns hier nochmal ganz genau angucken, was die Rolle des Apostels ist. Ein Gesandter kann nur das tun, was der Herr ihm aufträgt. Der Herr setzt den Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und ich kann nicht darüber hinausgehen und sagen, oh, der hat mir Autorität gegeben, ich mache jetzt mal, was ich will. Und Gott hat die Vergebung der Sünden an ganz klare Kriterien geheftet. Ich kann nicht rumgehen und es willkürlich machen, wie ich möchte. Ich kann sagen, ach, dir vergebe ich, deine Nase gefällt mir nicht, du nicht, du warst nicht nett zu mir, dir vergebe ich auch nicht. Und mich da als Willkürherrscher aufspielen. Nee, ich handle im Namen Gottes und nur in diesem Rahmen kann ich meine Sendung auch leben. Es sind nicht wir, die Schuld vergeben, denn das kann nur Gott. Genau das ist es ja, woran die Schriftgelehrten wahnsinnig geworden sind bei Jesus. Zu Recht, da kommt ein Mensch und maßt sich an, Schuld vergeben zu können. Und das kann der nicht. Stimmt. Aber Jesus war eben nicht nur Mensch. Er war eben auch Gott. Wir sind nur die Mittler, die die Vergebung Gottes zusprechen. Was bedeutet das für unsere Sendung? Ich lasse mal den großen Bereich Beichte, Freisprechen und so jetzt mal weg. Das führt uns zu weit. Das können wir mal anders mal angucken. Wir müssen uns fragen, wie erhält jemand Vergebung? Und Gott hat die Vergebung ans Kreuz gekoppelt. Nur wer das Opfer Jesu für sich annimmt, kann Vergebung seiner Schuld erfahren. Nur das Blut Jesu wäscht mich rein. Das heißt, diese Vergebung erlange ich eigentlich nur, wenn ich diese frohe Botschaft, dass Jesus für mich gestorben ist, in meinem Leben annehme. Und das tun wir, indem wir Menschen diese Vergebung in der Verkündigung anbieten. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir von Jesus erzählen, dann stellen wir Menschen vor die Entscheidung, ob sie die Vergebung möchten oder nicht. Stell dir vor, du erzählst jemandem von Jesus, dass er dich liebt, dass es nichts Besseres als diesen Jesus gibt, dass er dir vergeben hat und sagst, das kannst du auch haben. Du musst deine Schuld bekennen, du musst umkehren und dann kann Jesus dein Herr werden. Jetzt hat diese Person, mit der du redest, zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, sie sagt ja. Ja, das will ich. Ich will meine Schuld loswerden. Und dann hast du als Gesandter Gottes nur eine einzige Möglichkeit, nämlich zu sagen, dann ist dir deine Schuld vergeben. Oder aber die Person sagt nein. Nein, das will ich nicht. Ich will Jesus nicht nachfolgen. Ich glaube das nicht. Und auch dann hast du als Gesandter Gottes nur eine Möglichkeit. Dann musst du ihnen die Schuld behalten. Dann kannst du ihnen nicht die Vergebung zusprechen, weil die ist gekoppelt daran, dass dieser Mensch Jesus nachfolgen muss. Das sind Gottes Maßstäbe, an die wir da auch gebunden sind. Wir stellen Menschen in die Verantwortung, sich für Jesus zu entscheiden oder nicht. Das ist die Sendung, die wir haben. Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen und ihnen davon zu erzählen. Sobald wir von Jesus reden, bieten wir diesen Menschen Vergebung an. Und es geht nicht nur ums Reden. Ja, wenn wir Verkündigung hören, denken wir oft an die Profis. Dann denken wir an den Christ, der hier vorne auf der Bühne steht und von Jesus erzählt. Dann denken wir vielleicht an den Straßenprediger, der sich auf eine Bananenkiste stellt und da das Evangelium rausbrüllt. Aber das ist es nicht. Das ist es vielleicht auch, ja. Aber Verkündigung bedeutet, in Worten und Taten von der Liebe Gottes reden. Und das tut ihr hoffentlich alle. In eurem Alltag, in eurem Umfeld. Und wenn ihr das tut, dann tut ihr das als Gesandte Gottes, der euch befähigt hat mit dem Heiligen Geist und der euch in die Verantwortung gestellt hat, andere Menschen in die Verantwortung zu stellen, ihnen die Sünden zu vergeben oder zu erhalten. Und ich hatte schon ziemlich lange in meinen Predigten keinen Cliffhanger mehr. So ein bisschen so, wie es weitergeht, kommt nächste Woche. Heute bauen wir es mal wieder ein. Ich habe lange jetzt geredet, wer uns sendet, wie wir befähigt sind, wozu. Das Warum ist jetzt hoffentlich klar. Und das Wie, das klären wir nächste Woche im Seminar mit Frieda Trommer und hier im Gottesdienst. Amen.